davon leben. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Es ist wieder Podcast-Time. Heidi, dein Rock'n'Roll. Hallo Astrid.
Hi Jochen.
Gute Laune heute?
Ja.
Oh, das kam zögerlich.
Musst du kurz überlegen,
doch, aber doch.
Jetzt sitzen aber doch. Wir hier. Ich habe gute Laune. Wir sind mit dem Zug nach Berlin gekommen. Jochen, und der Zug war nahezu pünktlich.
Ja, nahezu pünktlich, das stimmt, nahezu pünktlich. Und wir waren, also ich war sehr pünktlich, ich hatte Marzese. Wir sind nämlich im Raketen-Erna-Studio bei Marzese. Hallo Marzese, sei gegrüßt, einmal von hinten Hallo rufen.
Hallo, ich bin Marzese.
Ah, Marzese, Entschuldigung. Ah, jetzt sind wir wieder.
Das ist ein Running Gag.
Ach, neulich habe ich immer Donekel falsch ausgesprochen. Heute sage ich Marzese. Und wir haben einen ganz, ganz netten ersten Gast heute, weil wir sind jetzt 2 Tage in Berlin, um Podcasts aufzunehmen. Und heute ist Emma Greenfield da. Hallo Emma.
Hallo, schön da zu sein. Ich freue mich.
Ja, sehr schön. Ja, Emma Greenfield, unter dem Namen arbeitest du ja nicht im Kinderbereich oder doch, sondern dein Projekt, wenn ich das so sagen darf, heißt Monkey und ich.
Genau, das ist richtig. Also vorher habe ich Musik eher für Erwachsene gemacht und dann habe ich den Künstlernamen Emma Greenfield und jetzt bin ich eher auf Kindermusik gewechselt und jetzt bin ich Monkey.
Jetzt bist du Monkey.
Ja.
Und man hört es an deinem Akzent. Wo kommst du her?
Ursprünglich komme ich aus England.
Okay.
Aber ich bin schon seit 15 Jahren in Berlin inzwischen.
Ja. Monkey.
Wahlberlinerin.
Und deswegen auch wahrscheinlich auch Monkey und nicht Affe.
Ja, genau. Genau. Ja, das Projekt hat eigentlich auf Englisch angefangen und war Monkey and Me. Aber dann musste ich irgendwann mal einfach verstehen, dass ich hier in Deutschland wohne und es ist sehr schwierig, wenn alles auf Englisch ist, ist das Publikum natürlich dann sehr begrenzt und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich mal trauen und alles auf Deutsch machen.
Aber ich sag mal, gerade hier in Berlin ist das doch mit dem Englisch, also du musst ja einen Kellner treffen oder eine Kellnerin, die überhaupt noch nicht Englisch mit dir redet.
Das stimmt, aber die KellnerInnen sind nicht so interessiert an meine Musik,
ach so, stimmt,
an meine Kindermusik.
Da hast du recht. Punkt für dich, 1-0 für Emma.
Oder vielleicht doch, ich habe es noch nie probiert. Vielleicht soll ich es einfach mal probieren. Kindermusik für KellnerInnen.
Ja,
für die super. Inneren Kinder.
Vielleicht eine Marktlücke.
Es kommt ja auch auf die KellnerInnen drauf an, die morgens bedienen, sind meistens die Kinder haben, für die das interessant sein könnte, während die abends bis spät arbeiten, eher nicht.
Ja, stimmt. Stimmt. Also.
Oder sie arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind, das kann natürlich auch sein.
Das geht auch, Nachtschichten.
Schlaf mal schneller, wir müssen zur Schicht.
Ja. Genau, aber nochmal zurück zu dir. Du sagst, du bist in England aufgewachsen. Hast du da auch schon Kindermusik gemacht oder erst mal deine anderen Projekte noch?
Nein, genau. Ich habe eigentlich mit anderen Projekten angefangen, eher so Richtung Folkmusik in England und dann hier in Berlin auch weitergemacht mit Folkmusik und so verschiedene Projekte gehabt, von Folk bis Pop, verschiedene Sachen. Und erst als ich selber Kinder gekriegt habe, dann habe ich bemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr die ganze Zeit auf Tour sein oder ich möchte das nicht. Also natürlich, es gibt Menschen, die das hinkriegen, die den Tourbus ausbauen und Familienbereich machen, aber mir war das einfach zu viel, zu stressig und ich habe gedacht, okay, zum ersten Mal im Leben mache ich mal ein bisschen ruhiger. Und dann kam dieser Wechsel irgendwie natürlich, ganz natürlich, weil ich zu Hause war und für mein Baby gesungen habe und mir irgendwelche komische, lustige Sachen ausgedacht haben, wie zum Beispiel Schusselnase ist schon mehrere Jahre alt. Ich habe das mir selber gesungen und ihr gesungen, als ich irgendwas verpeilt habe. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das total cool. Also auf Englisch dann, Silly Sausage. Genau, also so der Wechsel kam tatsächlich mit dieser großen Veränderung im Leben, Mutter zu werden.
Ja.
Das ist ja eine Parallele, die wir bei ganz, ganz vielen Gästen schon gehört haben, auch bei den früheren Podcasts, dass ganz viele genau diesen Einstieg in die Kindermusik dann eben auch haben, weil sie vorher andere Sachen gehabt haben und dann über ihre eigenen Kinder den Weg dahin gefunden haben. Und das war eben bei dir genauso.
Ja, genau. Und das war aber nicht das erste Mal, dass ich im Bereich, also mit Kindern gearbeitet habe. Das hatte ich eigentlich parallel gemacht, auch seit, damit habe ich vor 15 Jahren auch angefangen, also Musikunterricht in Kindergärten mit Betonung auf Selbstbewusstsein aufbauen und Kommunikationsskills fördern. Und das war eigentlich, das habe ich eigentlich auch schon seit längerer Zeit gemacht. Und das hat mir auch sehr geholfen, schnell etwas zu finden, so ein Konzept zu finden, hinter dem ich wirklich stehen kann und sagen kann, boah, das finde ich total toll, weil ich zum Glück auch diese lange, viele Jahre Erfahrung hatte. Auch das, so nebenbei.
Ja, wow. Du hast, ich weiß nicht, wann eigentlich dein Musikleben so richtig begonnen hat. War das schon in der Familie auch? Das
ja,
war bei
schon.
Dir so, ne?
Ja, genau. Meine Mama ist eigentlich meine Musiklehrerin gewesen. Und ich war auf einer kleinen Dorfgrundschule und das war total toll eigentlich. Da gab es viele, wir haben zweimal im Jahr mindestens ein Musical gemacht und alle hatten eine Rolle und wir haben uns verkleidet und wir haben super viel geübt. Und das wurde alles mit sehr viel Herzen gemacht. Und also vom Anfang an war Musik und auf der Bühne stehen und zusammensingen, vor allem auch dieses Gefühl zusammen zu singen, war schon vom Anfang an da. Ja, und dann ging es einfach weiter.
Dann habe ich gelesen, auf deiner Homepage steht, dass du dich irgendwann ins Kornett verliebt hast und angefangen hast zu spielen. Das ist ja eher ein ungewöhnliches Instrument, um damit zu beginnen. Also die meisten fangen ja eher mit Blockflöte an oder so.
Mhm.
Wie, gibt es da eine Geschichte?
Hallo, darf ich eine Frage stellen? Was ist ein Kornett?
Das ist eine gute Frage, weil die meisten Leute wissen tatsächlich nicht. Das ist, ein Kornett ist sehr ähnlich wie eine Trompete. Ist ein bisschen dicker, ein bisschen kürzer. Und es ist eher so ein Blechblasorchester-Instrument. Also findet man eher nicht im klassischen Orchester, sondern diese Blechblaskapellen. Das ist das traditionelle höhere Instrument im Blechblas.
Also der Ton ist höher als die Trompete?
Nee,
oder?
Eigentlich gleich.
Nicht gleich.
Ja, und Louis Armstrong hat zum Beispiel mit Kornett angefangen und dann hat er irgendwann auf Trompete gewechselt.
Ah, okay.
Also die Instrumente sind sehr nah aneinander verwandt. Der Ton von einem Kornett ist ein bisschen wärmer, ein bisschen runder, ein bisschen breiter, der Ton an sich. Und mir gefällt dieser Ton auch irgendwie ein bisschen mehr.
Ich musste die Zwischenfrage stellen. Die Leute sollen ja was lernen hier bei unserem Podcast.
Education.
Aber gibt es da eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist?
Keine spannende Geschichte. In meiner Grundschule kam ein Lehrer rein und hat angefangen, ein paar Kinder zu unterrichten. Und ich habe das gesehen und ich dachte so, boah, das will ich unbedingt auch. Und ich habe meine Eltern genervt und die waren so, nö. So ein Blechblasinstrument zu Hause. Nee. Mach mal weiter mit dem Singen. Aber ich habe einfach so lange genervt, dass sie gesagt haben, okay, du darfst es mal probieren. Und dann ging es weiter, bis ich ungefähr 13 war. Und dann saß ich wie jedes Jahr Weihnachten vor den Arkaden mit meinem uncoolen Uniform und meinem Blechblasorchester und wir haben Weihnachtslieder gesungen und dann sind meine coole Freundin vorbeigelaufen und haben mich total ausgelacht und auch ein paar Münzen geschmissen und zwar nicht in die Hood und dann habe ich mich so geschämt und ich habe das aufgegeben.
Oh,
aber zum Glück kam es wieder irgendwann viel später.
Das ist eine tragische Geschichte, die ich auch gehört habe. Aber nochmal dazu, wie es angefangen hat. Was hat dich daran inspiriert? Oder was war das, weil es glänzt oder weil es einen guten Sound hat?
Sound, ja. Okay. Nee, okay. Nicht das Glänz. Ich glaube, alle Instrumente, die ich ausprobiert habe, alles, wo man reinpustet, interessiert mich. Und alles, was man zupft oder irgendwas anderes mit den Fingern macht, ist so okay. Deswegen bin ich immer noch sehr mittelmäßig in meinem Gitarrespielen, weil es ist eher ein Zweck zum Singen.
Gesangsbegleiter.
Genau.
Kennt ihr das von der Sesamstraße? Guten Tag, ich hätte gerne eine. Okay, 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 ich hole sie mal. Nee, das ist eine Bum, 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 bum. Ich möchte eine mit Grobi in den Musikladen.
Ja, genau, und dann kommt noch Sim, Sippe, Sim, Sippe, Sim und so. Ne?
Ganz genau. Willkommen zum Blechblas-Podcast von Kindermusik.de.
Emma Greenfield. Ja, sehr schön.
Und dann hast du dich aber irgendwann auf die Reise gemacht. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass du mit Wallace Bird auch unterwegs warst.
Ja, genau.
Und als Musikerin, als Teil der Band, oder?
Genau, ja. Ich habe, dann habe ich auf diese Cornett-Zeit zurückgedacht und bin sehr glücklich gewesen, dass ich dieses Instrument gelernt habe, weil das war eigentlich der Schlüssel für mich, dann professionell mit Musik unterwegs zu sein. Weil ich hatte eigene Projekte, die waren total toll und die waren sehr erfüllend. Aber ich habe nie selber Musik gemacht, die dann wirklich groß geworden ist. Und dann in der Zeit habe ich angefangen, für andere Bands zu spielen als Backing-Sängerin und Cornett. Weil es gab einfach wenige Frauenstimmen, die mit Cornett und ein bisschen Gitarre. Und Schüttelei habe ich auch gespielt. Das hat Spaß gemacht.
Und wie bist du an Wallace Burton gekommen? Gehörte die damals zu deiner Szene? War die einfach aus deinem Umfeld oder hat die eine Anzeige geschaltet? Ich suche eine Frau, die Cornett spielt.
Also ich habe zuerst mit einer Band, die heißt Dear Reader, getourt. Und der Bassist von Dear Reader ist der Bassist von Wallace gewesen. Und dann hat Wallace jemanden gesucht. Und sie hat ein sehr Rock'n'Roll-Bild von mir gesehen, wo ich irgendwie so eine Gitarre, Whisky in einer Hand, Cornett in der anderen Hand. Und dann hat sie gesagt, ja, die will ich. Und hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich habe so ungefähr 1 Uhr morgens meine E-Mails aufgemacht, auf dem Weg nach einem Auftritt irgendwo und war so, oh, cool, ja. Und dann war, ja, wir sind dann weggefahren, haben ein Live-Video gemacht, alles sehr plötzlich. Aber die Energie und das Vibe war einfach total toll. Und dann haben wir bemerkt, okay, ja, und dann bin ich einfach mitgegangen auf Tour.
Und wie lange?
Ich habe 2 Album-Tours mit ihr gemacht. Ich glaube, insgesamt 3,5 Jahre oder so habe ich mit ihr gespielt. Aber das ist die längste Zeit, die ich mit einem anderen Projekt getourt habe.
Und dann weltweit oder?
Ich war nicht mit in Japan.
Okay.
Das war traurig, aber... Also europaweit auf jeden Fall. Wir haben viel in Deutschland, Österreich, Schweiz gespielt, aber auch Italien. In Italien auf Tour waren wir und in London waren wir einmal zusammen. Genau.
Toll, spannend.
Ja.
Und sag mal, welcher Weg hat dich dann nach Berlin geführt?
Ich habe Germanistik studiert und aus keinem anderen Grund, als dass ich einen tollen Deutschlehrer hatte in der Schule, der hat einfach geschafft, meine Aufmerksamkeit zu halten und dann habe ich super viel gelernt und dann habe ich gemerkt, okay, ja, geht, macht irgendwie Spaß und dann habe ich Germanistik studiert und Teil davon war ein Jahr im Ausland und da war mir schon klar, es muss Berlin sein, ich wollte nicht irgendwo anders hin. Und dann habe ich in der Zeit eine Band gegründet hier und viel Musik gemacht und ich fand es einfach so erfrischend, hier Musik zu machen, weil in England und in Großbritannien generell, es ist viel schwieriger, überhaupt eine Gage zu bekommen. Und ich höre diesen Bericht auch von vielen Bands, die da gespielt haben, dass es dann deutlich schwieriger ist, dort irgendwie das hinzukriegen. Und ich war einfach voll begeistert, dass ich in irgendeine abgerockten Stammkneipe reinlaufe, um mein Konzert zu spielen und mir wird ein Bier angeboten und so, oh cool, ja, danke, so schön, ja. Und es war irgendwie so ein Willkommen heißen, dass ich dort, wo ich in England schon gespielt habe, das nicht bekommen habe. Und das hat mir gereicht, um zu sagen, das macht doch viel mehr Spaß hier einfach. Man fühlt sich wie, ich habe mich gesehen gefühlt. Meine Mühe und diese Liebe, die in die Musik reinfließt, wurde irgendwie gesehen. Und das fand ich viel erfüllender, als zu versuchen, mich ständig durchzukämpfen dort.
Okay, ja. Also ich habe schon mal gehört, dass englische oder auch amerikanische Musiker, die so viel Forderungen stellen, wenn sie auf Tour gehen, so in ihrem Rider, was sie alles haben wollen, dass sie das deswegen machen, weil sie sonst nichts kriegen. Weil sie das nicht gewöhnt sind und dass sie nur, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir was kriegen können würden und deswegen stellen wir jetzt Forderungen. Und dann total baff sind irgendwie, dass hier eigentlich eher ja, eher freundlich darauf reagiert wird und sagt, du kriegst doch sowieso was irgendwie. Ne? Und ja, spannend, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört.
Ja.
Mhm. Und dann bist du in Berlin hängen geblieben.
Ja, genau. Dann habe ich super viele tolle Musiker, Musikerinnen kennengelernt, Projekte gegründet, angefangen mit Kindern zu arbeiten und das kam alles dann irgendwie zusammen. Und da war mir klar, ja, ich will nirgendwo anders sein. Ja.
Diese Vocal-Pop-Band, also dieses Ensemble, das du hattest, singt ihr eigentlich auch noch oder ist das?
Nein, ich bin eigentlich aus allen Projekten ausgetreten. Die hatte auch irgendwie seine Zeit, also die Zeit war ausgelaufen. Aber ja, es ist auch irgendwie schade, weil es am Laufen war. Es lief ganz gut, aber es war auch irgendwie hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wir hatten seit 10 Jahren, glaube ich, zusammen Musik gemacht und es war ein bisschen so, oh, jetzt kann es mal enden.
War erschöpfend.
Schade, ja.
Weil du bist ja schon auch Sängerin eigentlich, also die, bis aufs Cornett natürlich, ja, dass du auch spielst. Ja. Aber du bist ja schon im Fokus Sängerin und Singen ist ja nochmal eine ganz andere persönliche Note, sag ich mal. Also wer singt, gibt sehr viel von sich preis. Deswegen fand ich gerade dieses Vokalensemble, fand ich jetzt ganz spannend, auch zu sehen, dass du das gemacht hast.
Ja.
Was würdest du sagen, braucht es, um mehr Gesang in Kindergärten und Grundschulen zu bekommen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich lerne immer wieder Menschen kennen, die mir sagen, nö, ich kann nicht singen und eigentlich kann das eigentlich nicht stimmen. Also ich glaube das nicht. Und ich glaube, von einem sehr frühen Alter lernen viele Leute, sich zu schämen für ihre Stimme und irgendwie, man singt einen schiefen Ton und dann kriegt man eine schlechte Rückmeldung und das ist aber so was Persönliches, dass es sehr verletzend ist und dann macht der Mensch eher zu und da denkt, okay, dann singe ich wohl nicht laut nächstes Mal. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele ErzieherInnen sich nicht trauen, selber zu singen, weil sie sich auch irgendwie schämen. Und ich glaube, das wäre mal ein guter Schritt, irgendwie herauszufinden, wie kann man, Kurse, Ausbildungen, Workshops anbieten, die ErzieherInnen helfen, dabei ein bisschen loszulassen und sich ein bisschen zu trauen, mehr zu singen im Alltag, weil man kann zu jeder Gelegenheit eine Kleinigkeit singen. Und man merkt auch, was es mit den Kindern macht. Ja, wenn ich will, dass meine Kids oder ich habe auch früher in Kitas gearbeitet, wie gesagt, wenn ich etwas möchte, dass etwas passiert, wenn ich ein bisschen Musik mit reinbringe, dann läuft alles. Und es ist viel entspannter. Und dann musste ich nicht irgendwie mich ärgern und ich habe einfach einen kleinen Song gemacht. Jetzt gehen wir und ziehen uns an. Yeah! Und na, ich glaube, das wäre gut, wenn wir alle das verstehen würden, wir brauchen nicht alle herrliche SängerInnen und MusikerInnen zu sein, um Musik in den Alltag zu bringen von den Kindern. Das ist, ja.
Das erinnert mich an einen Workshop, den ich neulich besucht habe in Dänemark. Und da, das war ein Impro-Workshop, Vokal-Workshop. Und der Trainer hat gesagt, so, jetzt singt mal bitte alle zugleich einen falschen Ton.
Ja, toll.
Und hat dann dirigiert und alle haben falschen Ton gesungen. Er sagt, nee, das ist viel zu schön, das war nicht falsch.
Ich wollte gerade sagen, falschen Ton singen ist aber mindestens anderen. Genauso schwierig wie einen richtigen.
Ah, oh, das ist so cool.
Und das war ein schöner Einstieg in den Impro-Workshop, das fällt mir gerade dazu ein.
Wenn mir das Leute sagen, dass die sagen, ja so, nee, aber so schön singen wie du kann ich ja gar nicht, wenn ich mit den Kindern die Lieder singe, sage ich immer, niemand singt besser zu Hause als Mama oder Papa.
Ja, das stimmt.
Das ist ja wie Vorlesen. Wenn dann mal gesagt wird, du kannst aber schön vorlesen, wo ich dann immer sage, du kannst viel besser vorlesen, weil du bist die Mama oder du bist der Papa.
Ja.
Und das hat ja eben, aber das Bewusstsein, das muss dann ja auch irgendwie erstmal so da sein. Ne?
Ja, und auch das Ziel, wenn wir immer denken, okay, jetzt singe ich für die Kinder, es muss schön klingen, dann ist es irgendwie sowieso verloren gegangen. Es geht nicht darum, es geht um Kommunikation, es geht um eine schöne Energie zusammen zu haben und so viel Entspannung. Es kann um alles Schönes gehen, bloß nicht um schön klingen. Und ich glaube, das ist auch nützlich, wenn man so einen Fokus hat, wie du meinst. Es ist geht nicht darum, schön zu klingen, es geht um die Verbindung, um die Kommunikation.
Guck mal, da sind wir schon wieder beim Punk. Ja. Einfach singen. Es ist alles Punk, es ist alles egal.
Wo ich gerade das Stichwort Energie höre, wo nimmst du deine Energie her? Was treibt dich an?
Das ist eine gute Frage. So, ich glaube, Connection. Ich weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch sagt, aber ich merke, mein Partner ist zum Beispiel jemand, der einfach immer wieder ganz viel Zeit alleine braucht. Und ich brauche schon ein bisschen Zeit alleine, aber wenn ich die Momente, wo ich merke, da habe ich ganz gut aufgetankt, das sind die Momente, wo ich mit tollen Menschen einfach zusammen bin und wir ganz entspannt über Gott und die Welt reden oder Musik zusammen machen. Und einfach dieses Zusammensein tut so gut für mich. Und ich glaube, dass da und auch Sport, das ist auch für die Birne ganz wichtig.
Mhm. Schön. Dafür stehst du morgens auf.
Mhm. Ja.
Du sagtest, du hast angefangen oder die ersten Sachen, die du mit und für Kinder gemacht hast, waren im Rahmen dieser Workshops oder eines Workshops, den du dann aber mit den Kindern gemacht hast. Den hast du nicht, du warst nicht Teilnehmer, sondern du hast mit den Kindern was gemacht. Magst du das nochmal erzählen?
Ja, klar. Das ist, es war musikalische Früherziehung eigentlich. Aber da bin ich ein bisschen irgendwie reingerutscht. Ich hatte gar keine Qualifikationen dafür oder so, aber da ich englischsprachig bin, Muttersprachlerin, hatte eine Freundin, sie hat in einer Kita gearbeitet und sie meinte, unsere Musiklehrerin hat jetzt abgesagt, wir brauchen jemanden, kommst du bitte? Und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich weiß gar nicht, was ich tue. Und ich bin so froh, dass sie dran geblieben ist. Sie hat mein Nein einfach gar nicht akzeptiert, aber nur auf liebe Weise. Sie hat keinen großen Druck gemacht, aber sie hat gesagt, guck mal, du komm einfach mit der Gitarre, setz dich mal dahin, mach ein bisschen, spiel ein paar Töne, die Kinder freuen sich. Und irgendwann habe ich mich überreden lassen und das ist eigentlich eine tolle Sache. Sofort habe ich bemerkt, wie cool ist das. Aber es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich mache das richtig gut jetzt. Aber das Coole daran, dass ich keine Ausbildung hatte, war, dass ich dann einen eigenen Weg gefunden habe und dass dann andere Sachen sehr mit reingeflossen sind. Und zum Beispiel, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu behalten, habe ich immer sehr viele Geschichten mit eingebaut. Und dadurch war die Aufmerksamkeit da und dadurch wurde es auch alles viel lebendiger. Und wir sind dann, wie bei Monkey, das war eigentlich der Anfang von Musikabenteuer auch. Und ich habe genossen auch, dass ich so viel Freiheit hatte, dass ich dann ganz viele andere Themen mit reinbringen kann, weil ich finde Musik toll an sich, aber musikalische Bausteine beizubringen, ja, super, macht Spaß, aber dabei kann man noch so viel mehr machen und das ist, was mich eigentlich interessiert hat, zu sehen, wie ein ganz schüchternes Kind am Anfang sich gar kaum getraut hat, irgendwas zu machen und dann dieses Kind über eine Zeit zu begleiten und durch Musik zu sehen, wie das Selbstbewusstsein langsam aufgeht und dann ein paar Monate später es tanzt das Kind und drückt sich aus und ist total, hat ganz viel, lässt los und hat Freude an der Musik. Und das sind eigentlich die Seiten, die mich am meisten immer interessiert haben. Und ich hatte zum Glück volle Freiheit, weil ich nicht für eine Musikschule gearbeitet habe. Und witzigerweise waren auch das Ergebnis auch musikalisch, die Kinder waren richtig fit danach, weil es alles so lebendig war. Also sie haben schon gute rhythmisch gut. Ich hatte ganz kleine Kinder, die ganz gut rhythmisch spielen konnten, weil das irgendwie Teil einer spaßigen Geschichte und schönen Atmosphäre war. Also genau, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Freiheit hatte. War sehr cool, ein Geschenk.
Da reinwachsen konntest. Jetzt bist du konzerterfahren und hast auch die musikalische Früherziehung an Erfahrungen aufgebaut. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Bereiche. Mhm. Also manche glauben ja, dass man das, was man in der musikalischen Früherziehung anbietet, auch gleichzeitig in einem Konzert spielen kann. Und spätestens, wenn das ausprobiert wird, merkt man so, nee, es funktioniert irgendwie nicht. Gibt es einen Favoriten für dich? Würdest du sagen, ich möchte unbedingt musikalische Früherziehung weiter ausbauen oder den Konzertbereich? Oder gibt es bei dir tatsächlich eine Vermengung?
Ja, also für mich, ich habe schon sehr, sehr lange, über, ich glaube, 8, 9 Jahre habe ich musikalische Früherziehung gemacht und das mache ich eigentlich nicht mehr an sich alleine. Schon das Fokus, der Fokus ist jetzt schon eher auf Konzerte, aber ich baue sehr viele Elemente damit ein. Zum Beispiel, wir bauen eine Musikrakete zusammen und fliegen ins Weltall und dabei hämmern wir zusammen verschiedene Rhythmen und dann muss es mal schneller gehen und dann müssen wir schneller zusammen hämmern und dann sind wir müde und wir müssen doch mal immer wieder eine Pause machen und machen wir ganz langsam. Und da sind ganz viele Übungen eigentlich in die Konzerte mit eingebaut, weil das auch ein bisschen Spaß macht, ist interaktiv. Wir singen eine C-Dur-Skala, um ins Weltall zu fliegen. Die Kinder denken, wir benutzen unsere Musikkräfte, ins Weltall zu fliegen. Eigentlich lernen sie eine C-Dur-Skala. Also es ist schon noch dabei. Ich finde es immer spannend, diese Sachen so mit reinschleichen zu lassen.
Und das funktioniert gut für
dich?
Ja, super.
Ja. Super. Schön. Das macht Spaß.
Mhm. Mhm. Gut.
Und daraus ist dann im Prinzip, oder ist das jetzt schon das Monkey und ich-Projekt, wovon du jetzt gerade sprichst? Das ist praktisch der Teil.
Genau, das also musikalische Abenteuer als Konzert oder Workshop. So Lieder und kleine Übungen, die in einer Geschichte drin sind, mit viel Fantasie auch. Also ich habe nicht groß 1000 Gegenstände auf der Bühne, sondern wir benutzen viel unsere Fantasie. Aber ja, genau das, was ich beschrieben habe gerade, ist Monkey und ich.
Okay, und da bist du verkleidet in einem Kostüm.
Genau.
Beschreib mal, was für ein Kostüm du da anhast. Ich meine, klar, Monkey und ich, das wird kein Elefant sein.
Das ist ein Affenkostüm, genau.
Und wie ist es dazu gekommen?
Also die erste Version war auf Englisch, wie gesagt. Und ich habe gedacht, okay, ich habe erstmal mit online versucht, weil ich dachte, okay, wenn ich englischsprachig was mache, dann kann ich sehr viele Leute online erreichen. Und ich hatte gesagt, okay, mit Monkey-Kostüm, dann kann ich Monkey sein und ich kann ich sein. Und dann gibt es dieses Hin und Her, dieses Miteinander im Video, wenn man das Video sich anguckt. Aber dann habe ich schnell bemerkt, ich habe irgendwann dieses Affenkostüm einfach alleine angezogen, Gesicht frei, da war eine Maske am Anfang, und habe ein paar kleine Lieder gemacht für Social Media als Experiment. Und ich habe bemerkt, oh, das fühlt sich so gut an. Diese Affe, diese Persönlichkeit ist irgendwie so, ein Teil von mir kann sich wirklich ausdrücken gerade. So das große Kind in mir freut sich so sehr. Und dann habe ich bemerkt, okay, auch als kleines Projekt zum Anfang, wenn es Monkey und ich ist und wirklich zwei Menschen und ich und der Affe, dann muss ich immer noch jemanden finden, den ich bezahlen kann und mitnehme. Und das war auch für den Anfang einfach nicht so realistisch. Und ich finde es jetzt viel entspannter, einfach Monkey zu sein und das Projekt dann langsam wachsen zu lassen. Und es ist jetzt schon so, dass ich noch ein Bandmitglied habe, der ist ein Papagei, spielt Schlagzeug. Also ja, jetzt ist es wieder am Wachsen. Aber ich bleibe Monkey jetzt, weil diese Persönlichkeit gefällt
Monkey
mir.
Monkey and Parrot.
Ja.
Wie reagieren denn die Kinder auf den Affen? Auf dich?
Ja, es ist gut. Es ist schön. Und ich merke, also mit Kindergartenkindern ist es perfekt. Und dann mit Grundschulkindern, da muss ich immer wieder gucken. Ich habe schon das letzte Konzert, das ich gemacht habe, waren eigentlich viele Grundschulkinder da. Und die fanden es alle total toll. Und ich war so, ach, ich dachte, das wäre eher ein Kita-Projekt, aber funktioniert doch. Und jetzt bin ich ein bisschen am Gucken, okay, was hat darin funktioniert? Und wie kann ich das dann? Ich glaube, es ist halt ein Alter, wo die Kinder anfangen zu denken, was denken meine Kumpels über mich? Und das habe ich schon ein bisschen gesehen, dass manche Kinder dann ein bisschen verunsichert sind, ob sie das cool finden dürfen. Und ja, das ist für mich gerade eine kleine Entdeckung. Ich glaube eigentlich, dass es einen Weg gibt. Und das, ja, es geht viel mehr darum, wie unterhält man sich mit den Kindern und was bringt man dahin und redet man mit einem lustigen, doofen Stimme? Im Kindergarten ist es vielleicht cool, aber wenn man in die Grundschule so reinkommt, dann sind alle so, nö.
Ja.
Ja, ja. Also.
Und Grundschule ist ja nun auch 1. bis 4. Klasse, ist ja eine Spanne, die, also zum Beispiel, wenn wir mit Randale in der Grundschule sind, manchmal auch nicht einfach ist. Also ja. Wenn die Viertklässler entdecken, dass die Erstklässler ein Lied besonders gut finden, dann sagen die auch schon mal, guck mal hier, die Erstklässler, die finden das gut, da machen wir jetzt aber mal nicht mit.
Ja.
Von daher teilen wir manchmal, wenn wir bei besonders großen Grundschulen spielen, das auf und sagen, wir würden eigentlich lieber zwei Konzerte machen, wenn hier 500, manche Grundschulen haben 500 Kinder, sagen wir, 500 auf einmal ist ein bisschen viel, lass uns mal die ersten, zweiten Klassen machen und die dritten, vierten in zwei Konzerten und merken, dass das viel besser funktioniert, weil dann die dritten, vierten cooler sein können. Und das ist wahrscheinlich dann mit dem Kostüm und der Ansprache ja vielleicht ähnlich, ne?
Ja, ich denke auch. Ja, das ist, ich finde es spannend, dass jeder Tag ist eine neue Entdeckung dabei, und das finde ich auch ganz spannend an diesem Job, dass es ist einfach ein ständiges sich weiterentwickeln und lernen. Was hat funktioniert, was funktioniert nicht? Wie kann ich da die Grenzen ein bisschen pushen, damit ich die älteren Kinder auch mit einbeziehe? Und ja, oder auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Also genau, ein ständiges Lernen und Wachsen finde ich auch sehr spannend.
Ich fand ja total spannend, als wir uns kennengelernt haben bei einem Treffen von unserem Netzwerk Kindermusik.de. Hatte ich sofort so einen Draht zu dir, habe sofort so gesagt, ah, die ist total sympathisch irgendwie, und war dann praktisch das erste Mal, dann habe ich natürlich gesagt, was macht Emma denn eigentlich, weil wir uns ja erstmal nur unterhalten haben miteinander oder in der großen Runde ein Gespräch geführt haben, und dann habe ich das gesehen, habe gesagt, die tritt als Affe auf.
Ja.
Das ist ja, weil ich gedacht habe, so, ach, eigentlich, so wie du strahlst und so wie du so wirkst, das müsste doch eigentlich auch so gehen. Aber das ist ja eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich nehme eine Rolle an und eine Verkleidung. Das ist zum Beispiel was, du hast das ja auch lange gemacht, Astrid, mit Lieselotte, die dann eben, ja, und oder Markus Rode von den Blindfischen sagte, oder jetzt eben Solo Markus Rode, sagte auch immer, nee, für ihn wäre das total wichtig, Bühnenklamotten anzuziehen, einen Anzug anzuziehen, ein Streifenshirt. Und das ist ja so eine Herangehensweise, die habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich komme in den Klamotten dahin, in denen ich auch auftrete.
Ja,
und,
ja.
Und er sagt, nee, das will ich nicht. Und das ist ja bei so einem, ich sag mal, richtigen Kostüm, richtig in Anführungsstrichen, ist das ja wirklich eine bewusste Entscheidung. Ich nehme jetzt diesen zusätzlichen, ja, Panzer will ich nicht sagen, aber diese Verkleidung, dieses Kostüm auf, um das, was ich mache, anders noch zusätzlich auszudrücken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, sobald ich dieses Affenkostüm anziehe, habe ich, das ist irgendwie für mich befreiend. Das ist so witzig. Ich hüpfe in 30 Grad im Sommer auf eine Bühne draußen, knallende Sonne rum, und fühle mich wohl, weil ich in meinem Affenkostüm bin. Also ich merke da, dieses Kostüm gibt mir auch ganz viele Freiheit. Und ich bin so viel freier und lockerer und einfach in dieser Rolle. Das macht für mich auch so einen riesen Unterschied und je freier und lockerer ich bin, desto mehr Bock haben die Kinder natürlich, merken das, haben mehr Lust. Ja, ich finde es auch total interessant.
Also generell, ich finde es sehr spannend. Also ich finde deine Fragen spannend und auch deine Antworten. Die meisten haben Bühnenklamotten, weil sie irgendwie auch unterstützend sind. Also die vor allem die inneren Kanäle und Räume ja auch öffnen, die es braucht, um eben diese Freiheit zu spüren oder Dinge machen zu dürfen, die Emma so nicht machen würde vielleicht. Interessant generell finde ich an dem Thema, das wir ja auch schon öfter hatten, glaube ich, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich mit meinen ersten CDs, wo diese Lotte ja tatsächlich auch so mit diesen Sonnenblumen im Haar und so weiter drauf abgebildet ist, in China mir aus den Händen gerissen wird. Also massenhaft verkauft. Kein Chinese hat einen CD-Player. Also die wissen eigentlich gar nicht, was man damit macht.
Wow.
Aber weil diese Figur da drauf ist, das total, total ankommt. Während hier so eine Püppi also nicht so viel zu melden hat. Dann, ja, also das ist auch interessant, wie unterschiedlich das in Kulturen ist. Und es gibt bei den Weltreisen, die ich so hatte, bestimmte Bereiche, in denen das mit den Figuren super funktioniert oder auch mit Tieren gerade, wo ich an den Monkey denke, während das in anderen Bereichen erstmal mit Naserümpfen so, aha, okay, da ist irgendwie so ein Viech jetzt. Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Was mich bei dir persönlich interessiert. Du musst nichts antworten, wenn ich dir Fragen stelle überhaupt. Ne?
Na klar.
Also, kannst du mal Vetos einlegen.
Stell mal.
Was mich interessiert ist, wenn du es beschreibst, es öffnet etwas in dir, du fühlst dich freier, du siehst Aspekte in dir und Möglichkeiten, die du vorher nicht gesehen hast, das Kostüm hilft dir, an diese Ressourcen zu kommen. Die Ressourcen waren ja vorher auch schon da.
Yeah.
Also die Frage ist, kannst du dir vorstellen, auch frei von dem Kostüm an diese Ressourcen zu gelangen?
Ich glaube schon, ja. Es ist einfacher. Mit dem Kostüm ist es einfacher für mich, diesen Switch zu machen und so eine Persönlichkeit, ein Teil meiner Persönlichkeit durch dieses Tier ausleben zu lassen. Aber ich habe auch schon durch die Musikstunden, ich glaube, also möglich ist es auf jeden Fall. Es ist halt ein einfacher Switch. Das ist so ein einfaches Knopf drücken und jetzt bin ich in dem Modus. Mhm. Und um zu wechseln, würde ich dann vielleicht eine halbe Stunde Yoga, 10 Minuten Meditation, eine Badewanne, kalte Dusche. Okay, jetzt bin ich bereit. Also man kommt immer daran. Die Frage ist, wie schnell oder wie einfach.
Denn mit Schauspiel hattest du ja sonst so nichts zu tun. Ne?
Nein.
Das ist ja tatsächlich sind reine Musikprojekte.
Aber ich komme aus einer sehr dramatischen Familie.
was mir gerade einfällt, vielleicht bin ich aber eigentlich auch immer verkleidet. Das könnte natürlich auch sein. Dass was ich für mich als Berufsbekleidung sehe auf einer Bühne, dass ich eigentlich, ich muss mich nicht umziehen, weil ich immer so rumrenne. Ich bin so, wie ich da auf der Bühne bin. Und das ist vielleicht auch schon eine Verkleidung.
Wer ist der echte Jochen?
Ja, also manchmal, es gibt ja auch sowas, so ein Typ in der Sparkasse sieht aus wie ein Typ in der Sparkasse.
Mhm.
Und der rennt wahrscheinlich zu Hause nicht so rum. Aber ich muss mich nicht verkleiden, ich renne immer so rum. Ich fand früher immer Bands, wo Musiker so richtige normale Halbschuhe anhatten. So bei Rockbands, da habe ich immer gesagt, wer hat den Vogel auf die Bühne gelassen? Der hat ja nicht mal vernünftige Rockmusikschuhe an. Weil ich dann dachte, das Hemd ist jetzt aber auch nicht Rockmusik, was du da anhast. Und wahrscheinlich ist es letztendlich doch auch eine Verkleidung, die ich aber immer anhabe.
Ich finde es total interessant und wichtig, sich diese Fragen zu stellen auch. Ja.
Ja, super. Sag mal, wollen wir uns mal an die Lebenslieder machen? Ich fände das ganz, ganz spannend, jetzt mal so zu hören, wo das musikalisch denn vielleicht alles so herkommt und zu verorten ist. Das machen wir jetzt mal.
Schön.
Die Lebenslieder von Emma.
Juhu. Ja. Da steht als erstes auf der Liste von Queen, Killer Queen.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, Emma hat, als ich ihr die Mail geschickt habe mit, du musst dir ja noch Lebenslieder schicken, sagt sie, ich schicke dir einfach 5 von Queen. Also muss Queen doch eine besondere Bedeutung haben, oder?
Oh, absolut. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war vielleicht 8 oder 9. Meine Mama hat ein Queen-Boxset VHS, wie sagt man das auf Deutsch, also diese Videos bekommen. Und sie hat die angemacht und dann saß ich wie ein Stein, also nicht mit, also ich war einfach total, wow, was ist das? Wer ist dieser Freddie Mercury? Ich war so blown away davon. Und dann habe ich die einfach auf Repeat geguckt. Ich war so, wer ist dieser Typ? Der war so frei und war einfach so, ja, ich bin ich und ich mache das. Und also überhaupt der Gegenteil von mir damals. Ich war eigentlich sehr, so eher niedriges Selbstbewusstsein, Angst, mich auszudrücken. Und er war der Gegenteil. Und ich dachte so, so will ich sein. Ich will genauso sein wie er. Und das ist immer noch heute so. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten mache ich Gesangsunterricht und ich habe meinem Lehrer den Auftrag gegeben, ich möchte singen wie Freddie Mercury. Das ist seine Aufgabe jetzt. Also ja, das war ein ganz krasser Moment in meinem Leben. Freddie Mercury und Queen, die haben mich seitdem begleitet.
Als hat meine dein Gesangslehrer Erfolg?
Ja, also Schritt für Schritt.
Gut.
Aber er ist tatsächlich auch ein riesen Queen-Fan. Also jede Woche unterhalten wir uns ein bisschen über Freddie Mercury und das macht auch Bock.
Was wären denn die anderen vier Queen-Lieder gewesen? Kannst du das aus der Pistole geschossen sagen?
Oh, das ist so schwierig. Also Innuendo, finde ich, ist einfach ein geniales Lied. Das ist so cool. Und was ist es? This is a tricky situation. Wie heißt es nochmal? It's a hard life, finde ich auch toll. Save me, friends will be friends. Es gibt einfach zu viele. Ich habe damals, als ich diese Videos gesehen habe, habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, weißt du, dieser Song, Another One Bites the Dust, das ist von Queen. Und sie so, ja, ja, weiß ich schon. Ja, aber wusstest du auch, We are the Champion, ist auch von, ja, ich weiß immer, ja. Und dann habe ich alle Lieder durchgesungen. Sie wusste schon Bescheid. Für mich war es total unglaublich, dass all diese Lieder von dieser Band waren. Ja.
Ich würde fast sagen, also ich habe ja viele von den Podcasts, die Matthias und Lucia gemacht haben, ich glaube fast, das ist der erste Queen-Song.
Nein.
Ich glaube fast. Das ist eine Schande eigentlich.
Eine Schande.
Und ich muss zugestehen, ich glaube, in meiner Lebensliste war, also wenn ich eine Top 50 machen würde, wäre Queen auch ganz vorne mit dabei. Aber in den Top 5 auch nicht. Ist eigentlich auch ein Fehler.
Ja, Queen ist super. Ich kann mich nicht erinnern, absolut, ob jemand Queen hatte.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich kann mir vorstellen, ja, das ist ja Queen ist. Mein Zugang war damals die Live, diese Killer Queen Live. Das war die, die hatten alle bei mir aus der Klasse und die haben wir wirklich auf Partys rauf und runter gehört. Mhm. Obwohl wir eigentlich schon fast ein bisschen, naja, als die rauskamen, also ich habe die im ersten paar Jahre später natürlich für mich entdeckt, aber trotzdem super. Ganz super. Hören wir mal rein, live. Killer, was hast du rausgesucht? Die Live-Version oder ist das egal?
Ich habe die Studio-Version eigentlich ausgesucht, aber kannst spielen, was du willst.
Wir suchen das mal raus.
Sehr überrascht schön.
Mal rein in die Studio-Version. In a pretty cabinet, Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy at any time. You can't take caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice.
She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam.
Dance to Your Daddy. Ich hatte eben, als ich durchgehört habe, wir bereiten uns natürlich auf so eine Sendung vor, habe ich erst nicht auf den Link geklickt, sondern habe Dance to Your Daddy eingegeben und dann gab es einige Songs, die so hießen. Und dann dachte ich, okay, ich muss doch auf den Link klicken. Was hast du da rausgesucht? Weil du hattest nur Dance to Your Daddy aufgeschrieben.
Genau. Ich habe ihren Namen nicht aufgeschrieben, genau. Ich habe eine besondere Version ausgesucht von Nancy Kerr und James, oh no, ich weiß seinen Nachnamen nicht, Carrie irgendwas. Genau, die sind, was war die Frage nochmal? Habe ich vergessen.
Die Frage war, welche Version es denn eigentlich ist, ja, und was wir denn da jetzt hören. Also du bist auf dem richtigen Weg, es zu erklären.
Genau, also die Frau ist einfach, sie ist so eine Göttin. Sie singt total schön, also ganz traditionell englische Stimme und spielt gleichzeitig Geige. Und das an sich sowieso, wenn sie diese rhythmische Sache mit der Geige macht und singen, das ist einfach eine krasse Herausforderung. Dann bricht sie aus und fiedelt voll die krassen Melodien, während sie singt. Also sie ist einfach eine Göttin. Ich habe sie auch mal bei YouTube live gesehen. Das ist echt, macht sie echt alles live. Und das Lied an sich, das ist wichtig für mich als Lied, aber auch diese Richtung, diese Volksmusik, britische, irische Volksmusik. In der Zeit, wo ich zur Uni gegangen bin, da habe ich Freunde und Freundinnen kennengelernt und wir haben immer Feuer gemacht draußen und immer Volkslieder gesungen und das war für mich so eine wichtige Zeit, weil ich dieses Zusammensingen wieder fand aus der Kindheit und das war so wichtig geworden und wir haben so, ja, ich habe bemerkt, wie viel, was das mit einem macht, diese Connections durch Musik zu haben, dass da geht, da blüht das Herz auf, wir haben uns dann entspannt und das hat so Verbindungen zwischen uns auch stärker und tiefer gemacht und es war einfach eine sehr wichtige und schöne Zeit. Deswegen ist dieser Song dabei.
Was ich ja lange nicht wusste und erst durch den Film über Shane McGowan gelernt habe, wie hochpolitisch es in England war, Anfang der 80er, Ende der 70er, Irish Folkmusik zu hören in England,
ja.
in London. Der ganze IRA-Konflikt, der ganze Irland-Konflikt. Also er sagte, als wir die Pogues gegründet haben, da war alleine die Tatsache, dass wir das gemacht haben, also wirklich eine tickende Bombe. Also das schlug ein wie eine Bombe, das fanden alle super und gleichzeitig war es ein politisches Statement.
Ja.
Sehr rebellisch.
Ja, und ist das heute auch noch so in England?
Nein, gar nicht mehr. Also ich habe auch sehr viele Freunde und Freundinnen, die Folkmusik professionell spielen und es ist gar nicht mehr so. Sie singen alle Sachen aus überall aus Großbritannien und auch aus Irland und das ist dann, ich glaube, es kann auch ein bisschen problematisch gesehen werden in kulturelle Aneignung Gespräch. Können englische Menschen irische Volksmusik singen? Aber bis jetzt habe ich nicht viel mitgekriegt, dass Leute tatsächlich das doof finden. Eher diese Szene an sich, diese Folkmusikszene ist eher sehr offen und sehr viel mitteilen. Und ja, das ist aber nur meine Erfahrung. Ich weiß nicht.
Viel mitteilen, viel mit Alkohol. Ohne Trinken geht es ja wahrscheinlich bei dem Kram eh nicht, oder?
Ach, ich weiß nicht. Die sind alle, heutzutage gibt es eine große Bewegung eigentlich von neuen, so jungen KünstlerInnen, die Folkmusik machen und machen das aber wirklich ernst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor einem Konzert trinken. Die machen so ganz schöne Arrangements und nehmen das ernst. Aber wahrscheinlich nach dem Konzert würden sie dann trinken.
Da hören wir jetzt mal rein. Und weil wir natürlich einen Kindermusik-Podcast machen, trinken wir natürlich nichts dazu.
Natürlich.
Sondern wir hören uns den Song erstmal einfach
Wasser
so an.
Wassermedium gibt es dazu. Dance to your daddy.
Daddy, my little lad, dance to your daddy, my little lad, dance to your daddy, my little lad, dance to your daddy, my little lad. You shall have a fish and you shall have a fin, you shall have a herring when the boat comes in, you shall have a codling boiled in a pan, dance to your daddy, my little lad.
Bei deinem nächsten Song kann ich nicht mal richtig, kannst du das einmal vorlesen oder einmal sagen, wie das richtig korrekt ausgesprochen wird?
Würde ich gerne, aber ich weiß es nicht. Ich lese euch vom Blatt und dann kann ich diejenige sein, die das falsch macht. Hairi Mumli Muchasa. So.
Was so viel heißt wie Wachsmaske, also wachsartiges Gesicht übersetzt?
Ich weiß tatsächlich nicht. Also da habe ich ein bisschen geschummelt mit diesem Song, weil ich wollte einfach georgische Volksmusik mal hereinbringen. Und ich konnte keinen Song finden von damals, den ich gehört habe, weil es eigentlich, das war alles live, was ich gehört und gesehen habe. Und deswegen, ich habe diesen Song bei YouTube gehört und es hat mich sehr daran erinnert, an das, was ich zeigen wollte. Aber diese Gruppe kenne ich tatsächlich nicht. Die ist auch sehr klein. Aber der Song ist aus Samtskra, ich sage das bestimmt auch falsch, und das ist eine Gegend in Südwestgeorgien, wo es viele Berge gibt. Und mehr weiß ich tatsächlich nicht über diese Musik.
Aber was ist deine Verbindung zu Georgien?
Also.
Weil dann ist der Song ja ein Platzhalter sozusagen.
Genau. Ein Rheinweg. Als ich zurück nach dem Jahr im Ausland in Berlin zurück nach Leeds gefahren bin, um das letzte Studiumsjahr zu machen. Ich war auf einem Konzert mit einer Freundin von einem georgischen Chor und ich saß da ganz vorne und war so, ja cool, hör mir was an. Dann haben sie angefangen zu singen und das war so, vom ersten Ton habe ich angefangen zu heulen. Und ich könnte jetzt fast heulen, wenn ich dran denke. Es war so krass, ich habe nur so Tränen laufend saß ich da, 45 Minuten lang. Die hörten nicht auf, die Tränen. Ich habe diese Musik einfach so unglaublich rührend gefunden. Und dann nach dem Konzert bin ich zu den Menschen gegangen und war so, darf ich bitte mitsingen? Das war so ein Moment von, ich muss einfach mal da in diese Gruppe rein. Und sie hatten tatsächlich die Gruppe gerade geschlossen und dann haben sie die wieder aufgemacht, damit ich nochmal reinhüpfen könnte und dann wieder geschlossen. Also hatte ich da Riesenglück. Aber das hat für mich so eine große Tür geöffnet, die dann super wichtig war für mich. Diese aus britischen und irischen Folk heraus und in die große Welt. Und es, da erfolgte eine große Entdeckungsreise eigentlich. Ich hatte einen russischen Freund, der auch eine Band hatte hier. Die haben auch viele russische und andere Volksmusik aus Osteuropa gespielt. Und dann entstanden wichtige Projekte von mir auch mit osteuropäischen und mehr Volksmusik. Und dieses, aber immer dieses Zusammensingen, es kommt immer wieder auf dieses Zusammensingen zurück und die Kraft in diesen Harmonien. Ich weiß nicht, was das mit dem Körper macht, aber es macht irgendwas. Das, ja.
Also das nenne ich mein Lebenslied. Wow.
Ja, intensiv, wa?
Wahnsinn.
Ja, sehr, sehr rührend. Hören wir mal rein.
Велац мин дахти шо пелода адлише нише глециоста мухац онци лепс арати лепс мамули мухаса онци лепс да цаик цева мамули мухаса алал меда мамули мухаса.
So, und jetzt hatten wir eben ja schon mal über Wallace Bird gesprochen und du hast einen Song von Wallace Bird auch ausgesucht.
Genau. Dieser Song ist für mich ganz emotional, würde ich sagen, weil das war das zweite Album, das ich mit ihr getourt habe und das war so einfach so wunderschön. Wir haben super viel zusammen gesungen. Es waren vierstimmige Harmonien auf der Bühne. Und es war einfach, ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie ein Zuhause gefunden. Also kein Zuhause für immer, aber ich wusste in dem Moment, das hat sich alles so wunderschön angefühlt. Wir waren uns so nah gewachsen und genau dieser Song, diesen Song haben wir auch bei ihr zu Hause in ihrer Wohnung aufgenommen. Und jedes Mal, dass ich den höre, dann bin ich wieder da auf der Bühne mit ihr und den anderen und könnte auch gleich heulen. Viel heulen. Aber wir haben tatsächlich auf vielen Bühnen alle geheult zusammen, weil wir alle so gerührt waren von dem Zusammensingen und von dem Publikum. Wir haben tolle Publikums gehabt, die auch sehr viel mitgesungen haben und sehr dabei waren. Und von daher, das war so eine sehr wichtige und schöne Zeit bei Wallace.
Ach, klasse. Hören wir mal rein. Und Suli hat ja auch einen Song mit Wallace gemacht, ne? Für ihre letzte Platte hat sie ja auch Kontakt aufgenommen und ich weiß nicht, oder sie kannten sich schon vorher. Jedenfalls haben die auch einen echt, echt schönen Song zusammen gemacht. Und deswegen hören wir uns den jetzt auf jeden Fall natürlich auch mal an. Also den du ausgesucht hast, nicht den von Suli.
Right in my chest, you know, I get so damn emotional.
Wenn wir eben nicht wussten, wie das ausgesprochen wird bei Trille, steht auch da, ne? Und also ich kann auch den Songtitel einwandfrei sagen, A, B, C, D, E, F, G. Das ist ein Sesamstraßenlied. Nein.
Genau, Alphabet lernen.
Alphabet lernen. Wer ist Trille?
Trille ist mein Lieblingsdeutscher Musiker, Popmusiker für Erwachsene, aber auch für innere Kinder, würde ich sagen. Ich habe eigentlich nie viel deutsche Musik gehört und in letzter Zeit habe ich Trille entdeckt und ich finde ihn so toll, ich finde seine Musik so toll, er bringt so tolle Botschaften mit sich, so hat ein Lied gemacht, Boys Do Cry, und es geht darum, dass Männer auch mal weinen und er hat immer ein Message dabei, aber so vom Herzen gemacht und ich finde auch seine Stimme wunderschön, ich mag seine Arrangements, also bin ein riesen Trille-Fan. Und dieses Lied ist für mich sehr bedeutungsvoll, weil es da, wenn ich es richtig verstanden habe, Entschuldigung Trille, wenn ich es falsch verstanden habe, aber es geht darum, es geht um eine Beziehung, diese Honeymoon-Phase ist irgendwie vorbei oder es wurde schwierig, die Schwierigkeiten kommen und jetzt muss man da irgendwie sich entscheiden, rein oder weg. Und die Entscheidung für ihn ist offenbar rein, so wir bleiben zusammen, wir sind zusammen. Aber ich finde es sehr rührend und für mich auch, es gab diese Zeit, wo ich mit Kindern, wo ich Kinder gekriegt habe, und ich habe bemerkt, dass ich habe manche Freundschaften und Beziehungen, die sind einfach wichtig für mich und total toll, und denen will ich mehr Energie geben jetzt. Und es gibt andere, wo ich sage, ich habe wirklich einen Cut gemacht bei manchen Menschen, weil ich bemerkt habe, das geht überhaupt nicht. Das ist, und das war so eine Zeit von alles neu überlegen und auch verstehen, wo ich meine Energie reinstecken möchte und wie wichtig das ist, auch über diese Hürden zu kommen. Wenn es mal schwierig wird, dann mehr Liebe und mehr Aufmerksamkeit und mehr Zusammensein da reinzustecken, damit man daran vorbeikommt und dann noch was viel Tieferes und viel Schöneres zusammen hat. Und ich glaube, darum geht das Lied, und das rührt mich irgendwie.
Klasse. Auch da hören wir mal rein von Trille.
Hab dir Gedichte geschrieben und Lieder vorgesungen, geschworen, dass ich dich liebe, bis wir gestorben sind. Du sammelst Gründe dagegen, dass wir in Ordnung sind, so viele, wie du irgendwie nur finden kannst. Trag deine Initialen auf meinem linken Bein, im Urlaub in Italien endlich mein Geheimnis geteilt. Jetzt, wo wir uns so nah sind, legst du die Bremse ein, was nennt man denn nur Bindungsangst?
Eine schöne Überraschung für Emma. Wir haben vier Begriffe, vier Wörter, und Emma wird uns jetzt, wenn sie ihre Gitarrele hier mitgebracht hat, sie stimmt sie gerade noch, wird sie uns spontan ein Lied kreieren mit den vier Wörtern. Und die vier Wörter sind rot, schön, Swimmingpool und Lettland.
Oh Mann, ich weiß nicht, ob meine kreative Seite heute mitmacht. Meine Wangen sind rot, denn es ist mir leicht peinlich. Ich hab mein Kostüm nicht an. Schade, aber ich bin ganz groß, ich schaff es ohne Affe. Es ist so schön mit euch. Ich bin nicht lieber im Swimmingpool als hier. Aber Lettland, das ist doch schön. Da würde ich gern nochmal hin.
Sehr schön, vielen Dank, vielen Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Cool. Danke.
Ja, jetzt gibt es noch so ein paar Sachen, die liebe ich ja an diesem Podcast so schön. Und du bist eingeladen im Hause Cash.
Hallo.
Und bei Johnny Cash ist es so üblich, sich seinen Eintritt in die Familie Cash zu verdienen. Es ist eine große Party da, Queen sind da.
Oh ja.
Ja, es ist dein georgischer Chor ist da.
Oh,
es wird Irish
favorite.
Folk gespielt. Wallace Bird ist da.
Ja.
Und Trille hat dich persönlich dahin gefahren.
Oh, super.
Und um dir den Eintritt zu verdienen, musst du dich jetzt vorstellen mit einem deiner Lieder. Welches spielst du?
Ich würde, glaube ich, Schusselnase spielen. Das ist die neue Single, und die ist gerade rausgekommen. Und ich glaube, diese Botschaft, die da drin ist, da kann sich jeder damit irgendwie identifizieren. Und ich glaube, damit komme ich vielleicht am schnellsten ins Gespräch.
Ja, gut, schön. Hören wir auf jeden Fall dann auch gleich einmal rein.
Jeder ist mal eine Schusselnase. Wir alle haben mal eine doofe Phase. Hast du Ketchup in dem Haar, was vergessen hier und da? Tja, jeder ist mal eine Schusselnase. Jeder ist mal eine Schusselnase. Wir alle haben mal eine doofe Phase. Bist du hingefallen, platsch deine Hose.
Du fällst in so eine Zeitspalte, in so ein Raubzeitkontinuum. Und du lernst durch Zufall dein 20-jähriges Ich kennen.
Oh Gott.
Triffst es. Was würdest du dir selber raten?
viele Sachen. Wahrscheinlich aber einfach mal, du bist gut, wie du bist. Es ist okay. Hör mal auf, dir Sorgen über alles zu machen und zu versuchen, allen zu gefallen. Du bist gut, wie du bist. Und ja, das reicht. Ja.
Gut, sehr schön.
Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine Frage, die uns natürlich brennend interessiert, die auch allen Gästen gestellt wird. Kindermusik. Kann man davon leben oder ist das nur so nebenbei?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ziemlich am Anfang gerade. Ich lebe noch nicht davon, aber es läuft langsam. Also ich habe auf jeden Fall vor, davon zu leben. Aber ich denke, der Weg, da muss ich vielleicht ein bisschen fantasievoll sein, in wie ich das Geld verdiene. Also nur von Konzerten, finde ich, wird schwierig. Da bin ich immer am Überlegen, wie, was ist möglich, was kann man da machen und wie kann man das, wie kann man das erweitern? Ich habe viele Ideen und ich sage euch in 10 Jahren, ob es geklappt hat oder nicht.
Gut, das sehr gut. Dann treffen wir uns nochmal wieder.
Das ist schön. Ja,
und
toll.
Mir fällt noch eine Frage ein, die wir das letzte Mal auch vergessen haben.
Ehrlich?
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Oh, wow, so schön. Ich habe dieses Netzwerk durch Marchese entdeckt. Er hatte irgendwas gepostet über Social Media und ich dachte, oh, cool, ein Kindermusiknetzwerk. Für mich bedeutet es sehr viel, weil bis zu dem Punkt saß ich einfach alleine zu Hause mit meinem Computer und habe diesen Online-Versuch gemacht und auch ein paar Konzerte gespielt, aber ich hatte so das Bedürfnis danach, mit anderen Menschen mich zu treffen, die was Ähnliches machen und viel von ihnen zu lernen, wie sie das machen und einfach Freundschaften entwickeln lassen und Connections und ich war so positiv überrascht von wie toll es war, in dieses Netzwerk einzutreten. Da habe ich so viele tolle, euch alle kennengelernt. Ich sitze hier im Podcast, das wäre sonst nicht passiert. Wir gehen auf Tour irgendwann im Herbst, das wäre sonst auch nicht passiert. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Also für mich bedeutet es einfach dieses Zusammensein und Teilen und ja, ganz toll. Kann schön. Ich empfehlen.
Sehr schön, danke. Ja, wir bedanken uns auch bei dem Netzwerk Kindermusik e.V. für die Unterstützung, was diesen Podcast betrifft. Jochen und ich setzen uns natürlich schon so auch dafür ein und gleichzeitig bekommen wir viel sehr tolle Unterstützung. Wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken, dass wir hier im Studio von Marchese sitzen dürfen in Berlin, Raketen-Erna im Studio, ganz toll. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank an dich, dass du ja, der Einladung gefolgt bist und heute hergekommen bist.
Danke euch auch.
Sehr gerne. Es gibt wie immer eine Playlist auch zu diesem Podcast, wo viele von den Songs nochmal extra und in voller Länge, die wir ja teilweise nur angesprochen haben oder nur angespielt haben, die man nochmal anhören kann. Ja, das war ganz schön. Vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.